Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Es ist aber schön, dass wir uns hier sehen im Jahr 2015. Eigentlich ist ja 2024, oder?
Irgendwas dazwischen, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, Ist ja jeder in dem Jahr, in dem er sich fühlt.
Ach so, tatsächlich. ich glaube, du hast die Zahl aus dem Generator geworfen, 2015.
Das bin ich schuld.
Ja, wir wissen ja auch nicht, das ist ja für die Ewigkeit. Es kann ja auch sein, dass Menschen das in 2030 gucken und dann. Also ich glaube, 2015 war keine so schlechte Wahl für jetzt, für 2024, um nochmal zurückzugucken, weil können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das.
Ja.
Und auch gegen jede Form von Terror. Und dann verabreden wir uns noch gleich in der gleichen Stadt und retten die Welt in Form von wir deindustrialisieren Europa, am besten Deutschland vorweg.
Ja.
Und was ich, das hat mich ja sehr gefreut in unserem kurzen Vorgespräch, was ich so schön fand, ich glaube, das war ein Testlauf, wie weit und wie schnell man die Spaltung zwischen Freunden, Familien und so weiter so im Nu vorantreiben.
Ja.
Und da gab es einen Test.
Ja.
Und du kanntest das gar nicht, dieses Testbild. Ich weiß, dass Clemens das jetzt...
Ach, daran dachtest du jetzt. Ah.
Ja,
ich dachte, du meinst was Politisches. Nein.
Nein. Nein, ich meinte, dass...
Die ästhetische Spaltung.
Ja, das war ja sozusagen ein Menetekel, wenn wir das damals schon verstanden hätten, was das heißt. Also ich hoffe, Clemens blendet das jetzt ein. Es ging um einen Test und dieser Test bestand in einem Kleid. So, und dieses Kleid, das werden unsere Hörer jetzt nicht sehen, deswegen erkläre ich das auch gern noch. Für die sich nicht erinnern, es war so ein leicht überbelichtetes Foto von einem gestreiften Kleid. Und wir alle haben das angeguckt und es war eine völlig idiotische Frage, welche Farben hat denn dieses Kleid? Und zum Glück haben wir im Vorgespräch gemerkt, du kanntest es gar nicht, du siehst da die Farben.
Weiß und Gold.
Ja, richtig. Und
die da auch tatsächlich sind.
Also schon mittendrin.
Es gibt so ein paar Verschwörungstheoretiker, die behaupten, es wäre was anderes, aber ja. Bitte, liebe Zuschauer, lasst euch nicht drauf ein.
Ja, es gibt Verschwörungstheoretiker, die sagen, das ist schwarz und blau, was natürlich völlig absurd ist. Also weiß und gold ist absurd, denn das Kleid ist natürlich schwarz und blau. Ich fand das damals schon frappierend, dass das war ja kein Witz. Also, dass Menschen wie du gesagt haben, das ist weiß-gold und ich sage, das ist blau-schwarz. Das war ja nicht, um dich zu ärgern, sondern ich sehe da blau-schwarz. Aber die Reaktionen waren ja dann auch rundherum durch die Freundeskreise und durch die Kollegenkreise und durch die ganze Republik, dass man nicht sagt, naja, gut, das kann man ja so sehen. Sondern
du bist falsch.
Ja.
Und ich bin richtig. Das aber du bist nicht nur falsch, sondern du bist auch ein schlechter Mensch.
Ja.
Genau. Entweder hast du eine psychische Macke, dass du da so komische Farben siehst, irgendwelche Traumatisierungen, deshalb würde ich dich dann therapieren, oder du hast böse Absichten und dann müsste ich mich von dir distanzieren und möglicherweise dich sogar aus dem gesellschaftlichen Diskurs ausschalten. Ich hoffe, du hast dafür Verständnis.
Ja, nein, natürlich überhaupt nicht, weil wenn das einer macht, bin ich das. Denn wenn hier einer...
Pass mal auf, so fangen wir hier gar nicht erst an.
Ja, aber nur weil du behauptest, ist ja gar nicht so. Du
tust doch nur
so, als würdest du da weiß-gold sehen. Das ist natürlich, siehst du auch blau-schwarz und du versuchst mich nur zu verunsichern. Wahrscheinlich, weil du meinen Job willst. Also ich habe das schon durchschaut, genau wie alle damals. Gut, schön, dann sind wir in 2015. Möchtest du irgendwie mich einsortieren?
Ich möchte noch was vorweg sagen. Das Gefährliche bei diesen Jahresrückblicken ist ja immer, man hat sie überlebt. Das heißt, wenn du über 2015 sprichst aus einer Nachhineinperspektive, hast du 2015 überlebt. Und das ist so verführerisch, weil man dann denkt, man könnte so genauso über 2024 sprechen, vielleicht mal so im Jahr 2033.
Aber ist das nicht gut, das zu überleben?
Doch, das ist gut, das zu überleben, aber es verharmlost die Dramatik von politischen Situationen, weil man irgendwie denkt, ach, das ist gewährleistet, wir werden irgendwann mal auch über das Jahr 2024. Werden wir vielleicht gar nicht.
Nee, vielleicht gerade jetzt.
Erledigt sich das ja auch ganz schnell. Also ich möchte hier keine schlechte Laune verbreiten, vor allem nicht gegenüber Leuten, die schwarz-blaue Kleider sehen, aber darf ich dazu noch was sagen? Weil das ist spaltet einerseits, aber andererseits verharmlost es auch ein bisschen die Frage, nämlich ist, überlegt, bringt das so eine, jeder kann ja selbst sehen, wie jeder sieht die Farbe, die er sieht, das ist so ein Relativismus, der dann irgendwie noch mit Toleranz zu heilen ist. Ja, ich glaube, dass die Spaltungen, die dann noch gravierender sein werden in diesem Jahr, nochmal auf einer anderen Basis liegen. Das ist ja nicht wie so ein Rorschach-Test, wo der eine das sieht und der andere das, sondern es ist eben noch darum, dass bestimmte Dinge einfach eine bestimmte Farbe haben, unabhängig vom Betrachter.
Ist das so?
Ja, das ist so. Du meinst
politische Dinge?
Ja, zum Beispiel politische Dinge. Also
nicht das Kleid.
Wenn zum Beispiel, sagen wir mal, irgendwas, was grünes Obst fault und braun wird und anfängt zu stinken und so, dann ist das braun.
Ja, aber das wolltest du jetzt nicht auf das Kleid oder so.
Nein, das wäre eher eine politische Einrichtung.
Ja, okay, das verstehe ich. Ja, also das Kleid ist insofern ja anders, weil es ja tatsächlich dann, man kann es ja auch erklären, warum es so ist.
Du hast mich keine Erklärung überzeugt.
Und die Gehirn, was? Keiner hat dich überzeugt? Nein. Wir verlinken das. Ich finde, der gute Clemens hat uns nochmal ein paar Sachen dazu geliefert. Wir machen da links unten auf der Website. Dann kann man sich da selber die Erklärung anhören, kann die alle nicht überzeugen. Du hast das gleiche Phänomen wie meine Tochter. Ihr seht beide Farben, die da nicht sind. Und
hast du sie enterbt?
Dich auch. Und es liegt dann daran,
ich adoptiere dass ihr, deine Tochter.
Anders als ich, der immer nur auf Bildschirme guckt und drin wohnt, seid ihr draußen, war eine der Erklärungen. Das glaube ich nur zwischen uns beiden überhaupt nicht.
Nee, eben. Verrückt.
Gut. Ja, weitere Studien erforderlich. Also, was war 2015? Ich ordne das ja immer gern ein.
Ja.
Im Sinne von.
Ja, welches Motto hat das?
Was war denn im Kino?
Ja.
Ja, auch so Zeug. Wo war ich denn?
Und ja.
Da kann ich nur sagen, für mich war das ein Katastrophenjahr. Ich war nirgendwo. Ich habe nichts mitbekommen. Ich glaube, die Musik war schlecht.
Ja.
Ja, können wir diesmal nicht so viele Platten hochhalten? Außer Adele hat eine schöne Platte gemacht.
Da gab es gar keine Platten mehr. Wir können so ein MP3 hochhalten oder so.
Adele hat eine schöne MP3 gemacht.
Ja.
Aber sonst war ja nichts.
Und eine VHS-Kassette so. Noch.
Richtig.
Aber warum war es denn bei dir so doof?
Aus Gründen. Lass uns das nicht zu sehr vertiefen.
Naja,
ja, wir wollen ja nicht die Menschen deprimieren. Es gibt so ein Top 5 Drecksereignisse, die im Leben einen nerven, von Todesfällen im nahen Umfeld bis Umzügen, bis Jobverlust und kein Geld mehr. Und die hatte ich alle. Also von daher.
Aber dafür lief es gesundheitlich top.
Ja, auch das war ganz toll in dem Jahr. Das habe ich jetzt gerade vergessen, hast recht. Ja,
oh, Scheiße. Nee,
das wollen wir dann nicht zu sehr vertiefen, aber das gehört schon in die.
Das heißt, du konntest gar nicht jetzt aus so einer Position der Sicherheit heraus dich mit einer Chipstüte aufs Sofa setzen und die Weltkatastrophen genießen, sondern du hattest.
Ich war gerade noch bei den Nicht-Katastrophen, so. Dass man ja so. Auch Erinnerungen hat. Wenn wir uns verbünden mit unseren Zuschauern hier gerade und durch diese Zeitenwand und sagen, ja, guck mal, da war 1990, ne, WM-Endspiel in Rom oder so, oder der 11. September oder, naja, das wäre nicht so schön. Dass man sich an bestimmte Dinge so zusammen erinnern kann. Und da habe ich 2015 wenig, jedenfalls also in der Kultur wenig. Ansonsten durchaus.
Es sei denn, man zählt Terroranschläge im weitesten Sinne als Kulturgut.
Ja, gut.
Hat ja eine gewisse folkloristische Tradition auch. Das rituelle Personalausweis verlieren und solche Geschichten, ja.
Ja, also das heißt, wir geben den Plan gleich
auf. Nein, wir sprechen jetzt über 50 Shades of Grey, über den Film.
Das reichte schon, hast ihn erwähnt.
Ja.
Ja.
Ich finde, wir haben ihn jetzt überbesprochen. Das war
viel. Ja, finde ich auch.
Sonst hätte ich noch zu empfehlen, er ist wieder da, der Film. Ich habe beide nicht gesehen, aber der eine handelt, glaube ich, von sexueller Gewalt und der andere, glaube ich, von einem Manager, der sich in eine junge Frau verliebt.
Oder das gibst du, glaube ich, vollkommen richtig wieder.
Läuft das durcheinander.
Ja. Okay, das können wir also abhaken. Es gab auch keine Serien.
Nee.
Also irgendjemand wäre jetzt enttäuscht. Im Kino gab es nur Fortsetzung und Teil 2 und Teil 5 von...
Von Teil 1.
Teil 5 von Teil 2 von The Avengers treffen The Fast and the Furious. Wahnsinnig erfolgreich. Nee, nicht viel los. Ne?
Also man könnte es so ein bisschen als kulturelles Vakuum beschreiben oder ja. als Alternsphänomen eines Desinteresses unserer Generation an Populärkultur.
Das weiß ich gar nicht. Ist das so? Haben wir nicht neulich auch mal so ein Jahr kurz darauf mal, also 2000.
Das ist uns mehr, aber 15 war echt.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, es lag nicht nur
an uns. Ja, kann sein.
Das wäre so. Ja, vielleicht wird man uns korrigieren.
Wenn ich was sagen darf, biografisch, bei mir war das Jahr, als ich noch dachte, ich wäre Teil des Gemeinwesens. Ja, ich war unterwegs, ich war auf Tagungen, ich bin durch die Welt gechattet, nach Wien, nach Frankfurt, hab Keynotes gesprochen, ich bin ein virulenter Player in einem bildungspolitischen Diskurs, also.
Mhm. Ja, bist du immer noch,
oder nicht? Nö. Ach so. Also, aber damals war ich das und irgendwie hat sich das irgendwie ganz gut angefühlt. Das hat aber auch eine gewisse Sinnlosigkeit und Atemlosigkeit. Also da dem heule ich auch nicht hinterher.
Mhm. Das ist auch gut.
Ja. Ja.
Aber da war es damals tatsächlich, ist ja keiner dabei.
Was denn?
Also du warst damals, hast Vorträge gehalten.
Vorträge hatte ich, habe Artikel in der FAZ geschrieben, ich bin eingeladen worden in Anhörungen im Landtag, ich habe bei Lehrergewerkschaften sprechen dürfen, ich war gefürchtet und geschätzt als.
Und hattest die Hoffnung, dass das sogar was bewirkt?
Das war mein eigentliches Motiv, neben meiner Eitelkeit. Natürlich, aber ich dachte tatsächlich, ich hatte noch so die Vorstellung, also ich wusste, dass Argumente nicht immer greifen, wusste auch, dass es Player im Hintergrund gibt, also ich habe auf dem Rubicon geschrieben, ich habe natürlich auch mich mit Uli Mies schon über den tiefen Staat unterhalten, das war mir schon klar, aber ich dachte immer so, wenn man die Leute so ein bisschen überzeugt und so, dann kriegt man doch noch ein paar. Oder ich dachte zumindest, dass es so Andockpunkte für Diskurse gibt, die dann zum Umschlagplatz in politische Realität werden. Und ich dachte, das wären die Parlamente.
Damals konnte man die Illusion ja auch noch haben, oder?
Ja, das war auch schon immer, ich hätte es besser wissen können, aber ich habe halt gedacht, besser als gar nichts machen. Ne?
Aber das berührt das, was wir sicherlich gleich besprechen, dass wir schaffen das. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob wir da direkt hinspringen sollten oder ob wir
uns noch zu
sortieren. Ach, das können wir auch machen, ja. So chronologisch durchs Jahr gehen.
Also ich würde am 7. Januar gerne anfangen.
Überfordert. Ach so, ja.
Oder?
Gut, dann mach das, ja. Ich höre dir zu.
Ja, ich glaube, es gibt zwei große Leitmotive für das Jahr. Das ist, wie ich gerade schon gesagt habe, die terroristische Folklore. Und das andere ist der Wandertag. Oder?
Der internationale Wandertag.
Und bemerkenswert fand ich ja irgendwie den 7. Januar, weil ich eigentlich an was ganz anderes gedacht habe als an Charlie Hebdo, sondern an die Veröffentlichung des neuen Romans von Michel Houellebecq, Die Unterwerfung. Hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, dass da erstmal große Diskussion, niemand hat ihn gelesen, aber alle waren sich sicher, dass er islamophob sei, der Roman.
Mhm.
Und es gab Einladungen, Ausladungen, Diskussionen, Kontroversen, feuilletonistisches Blabla.
Mhm. Das war auch im 7.
Das war so um den Zeitraum.
Ja. Okay.
Und dann gab es halt diesen komischen Angriff auf die Redaktionsräume des Satire-Magazins Charlie Hebdo, von dem ich bis dahin nie etwas gehört hatte. Du?
Nein. Niemand, denke ich, außer in Frankreich einige wenige Leser.
Ja. Mhm. Mit entsprechender Medienaufmerksamkeit, ja, mit brutalen Übergriffen auf Menschen, die dort tätig waren, ja, mit einer Polizeijagd auf die Täter und einer Überwältigung der Täter, ohne dass es da, glaube ich, jemand verhaftet worden wäre oder einen Prozess bekommen hätte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Die sind doch tot, oder?
Das kannst du höchstens mir sagen, ja. Gehen wir mal davon aus, ja.
Also das gehört ja auch zu guten, also sozusagen wie der Terroranschlag zur Folklore des Islamisten gehört, gehört ja das Liquidieren dieses Terroristen ohne rechtsstaatliche Prozesse auf der Basis eines gefundenen Personalausweises zur Folklore der westlichen Staaten.
Mhm.
Das heißt, wenn man jetzt, das ist das, was mich damals schon empört hat, weshalb ich auch im Sommer dann versucht habe, einen Artikel zu schreiben, ich glaube, der ist längst nicht mehr im Netz zu finden, ist, dass man ja eigentlich, dass dieser Terrorismus vom islamischer Seite so ein forderungsfreier Terrorismus ist. Normalerweise haben Terroristen ja immer so Ideen und möchten die durch eine Tat der Öffentlichkeit bekannt geben. Mhm. Aber mir ist nie im Zusammenhang dessen, außer der Betonung, dass Gott groß sei und das in einem Blutbad sichtbar wird, irgendeine sprachliche Äußerung von diesen Terroristen zugetragen worden. Gab es die nicht oder wird uns das vorenthalten?
Das, darüber fragst du mich auch.
Also nee, wir reden ja am Stammtisch, wir machen ja keine historische...
Ja, in diesem Fall sind wir jedenfalls bis auf die gleich kommende Frage nach dem Wandertag sind wir nur Stammtisch. War es denn nicht zumindest die Forderung, man solle jetzt gefälligst nicht den Propheten irgendwie in Karikaturen darstellen, sonst rübe ab? Also das weiß ich nicht, ob das von den Terroristen geäußert wurde, aber...
Das wird als Motiv unterstellt, aber die haben jetzt nicht gesagt, so, das sind unsere 7 Forderungen, keine Karikaturen mehr und so irgendwas, sondern das... Also jeder anständige Terrorist hat doch so einen Forderungskatalog. Der will doch irgendwie, dass die Welt besser ist.
Das weiß ich gar nicht. Das sind doch eher Erpresser, sind nicht Terroristen, die...
Nee, Terroristen haben immer eine ideologische Agenda.
Ja, aber den muss man ja nicht vorher warnen.
Nein, nicht warnen, aber man muss die ja kundtun. Man macht ja den Terror... Also der Terror... Was ist denn der Ziel eines solchen Terroranschlags?
Angst und Schrecken verbreiten gegen möglichst wehrlose Menschen, um dann etwas zu erreichen. Zum Beispiel, dass nie wieder jemand Witze über Mohammed macht.
Genau.
Oh, das ist doch dann Terror.
Das ist Terror, ja, aber das hat doch Ziele. Und über diese Ziele haben wir nie diskutiert.
Ach so, okay. Ich dachte, das Ziel war, den Islam nicht, sich nicht über den Islam lustig zu machen. Und darüber wurde diskutiert, Ziel erreicht, soll man das oder nicht. Aber gut, das haben die nicht formuliert. Nee,
die haben es nicht formuliert. Also die sind relativ stumm. Das ist ja sowieso, glaube ich, die Tendenz der Waffe, dass sie so undifferenziert sich äußert.
Mhm. Aber dann musst du mal eben ganz kurz, da müssen wir springen in dem Jahr, weil ja. Der Anschlag auf die Zeichner und Autoren von Charlie Hebdo war ja nicht das Einzige. Es kam ja dann, das war nicht im Januar, sondern erst im Herbst.
Im November, glaube ich, 13. November, glaube ich.
Genau, gab es ja einen weiteren Anschlag, auch in Paris wiederum, aus Bataclan, also den Nachtclub, was immer das war.
Konzerthalle, ja.
Konzerthalle und mit doch sehr, sehr vielen Toten, 140 oder sowas in der Größenordnung, das gehört ja zusammen, oder? Da bist du mir
voraus auch sagen.
In der Information. Ich habe das beides, natürlich war das erschreckend für uns und natürlich bin ich dann wieder gleich als Verschwörungstheoretiker unterwegs, habe aber, wie du gerade sagst, auch nicht so ganz verstanden. Auch beim zweiten Anschlag, was war denn da die Forderung? Deswegen habe ich das gerade erwähnt.
Also auch keine. Da
will mir jetzt erst recht keine einfallen, weil sollen wir keine Konzerthallen mehr füllen? Oder?
Wir sollen keine Konzerte. Und das Stade de France, ich weiß nicht, ob man auch gegen das Spiel Deutschland gegen Frankreich protestieren wollte, auf irgendwelche...
Ja, das waren diese merkwürdigen jungen Menschen mit irgendwelchen Rucksäcken mit Bomben drin, oder?
Genau.
Das soweit erinnere
die
ich.
Die ja für ihren Gott eine theologische Botschaft loswerden. Also das einzige Sprachliche, was überliefert wird, ist, dass Gott groß sei. Und das bekundet sich in möglichst viel zerfetzten Menschen, habe ich das Gefühl. Mhm. Es mag sein, dass es in der terroristischen Botschaft auch vielleicht diese Substanz hat.
Mhm.
Oder dass der Terror vielleicht noch ganz andere Zusammenhänge hat. Könnte ja auch sein.
Ja, die Frage stellte sich, und wir sind wie gesagt gleich weg vom Stammtischniveau, aber die Frage stellte sich im Zusammenhang mit beiden Anschlägen, also mit dem Stade de France natürlich auch, warum machen die Jungs das? Wir haben wieder die typischen Märtyrer wie am 11. September, die mit Rucksäcken oder mit Flugzeuge entführen und dann gerne sterben möchten für ihren Gott. Das Ganze im Stade de France ergab keinen Sinn und es war vor allem bei diesem zweiten Anschlag war es ja so, dass die französischen Mediziner, Notfallmediziner in Paris alle in der Übung waren,
glücklicherweise
genau das simuliert hat, also dass es da zu Anschlägen und Massenerschießungen kommt. Deswegen konnten sie sehr schnell reagieren. Und da haben natürlich viele, von Paul Schreier bis Bröckers bis meiner Wenigkeit, gesagt, es ist doch faszinierend, wie die die Dienste und andere immer so auf der Höhe der Zeit sind. Also wie sie an genau dem Tag von Madrid bis London bis natürlich auch 9/11 immer genau an dem Tag das üben, was passiert und so schneller reagieren können. Auch das war 2015 in Paris der Fall. Gut.
Ja, lass uns doch da jetzt eine Konklusion daraus ziehen.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich will ja nicht irgendwie gesperrt und gelöscht werden. Ich finde das, ich will das mal wie immer.
Lass mich mal was Vorsichtiges probieren. Also wir würden ja niemals so weit gehen, um da einen Zusammenhang zwischen diesen Übungen und den Terroranschlägen unterstellen.
Nein,
das wäre nicht im Sinne einer beabsichtigten Irritation der Bevölkerung. Aber was ja interessant ist, ist ja die diskursive Funktion von diesen Terroranschlägen. Die finden ja nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Nein, gar nicht.
Nein. Sondern sie richten sich ja gegen zweierlei. Also erstmal gegen die unmittelbaren Opfer. Mhm. Das heißt, diese Redakteure dieser feinsinnigen Satirezeitung oder den Besucher dieses Konzertes. Mhm. Aber sie richten sich natürlich auch an die Weltöffentlichkeit und die politische Öffentlichkeit. Und damit werden dann diese Anschläge auch bestimmten Interpretationen zugeführt. Das heißt, es entstehen Kristallisationspunkte, an denen sich ein gesellschaftlicher Diskurs abarbeiten kann. Und ich glaube, damit haben wir das Leitmotiv des Jahres 2015 schon benannt. Es war die islamistische Herausforderung, die sich in Form eines Wandertags, aber auch in Form von Terroranschlägen bekundet hat. Und das Interessante ist, wie hat sich das dann gebrochen in den Diskursen? Also zum einen in innenpolitischen Sicherheitsdiskursen. Dieser Terror hat letztendlich die Welt sicherer gemacht, weil wir sehr viele moderne Unterstützungstechnologien für innere Sicherheit daraufhin etablieren konnten.
Ja.
Kameraüberwachung, Identitätskontrollen, Luftsicherheit, Grenzkontrollen,
das nicht, aber alles andere, ja.
Überwachung der Bevölkerung, digitale Überwachung.
Ja, weniger nach außen als nach innen, dass man sagt, wir können die mittels dann mal kurz so Notstandsgesetze für die nächsten 5 Jahre oder bis heute, keine Ahnung, in Frankreich. Und tatsächlich, wie du sagst, da gibt es auch eine Parallele natürlich zu der Mutter aller Terroranschläge, dem 11. September.
Genau.
Denn da war ja auch dann innerhalb von Tagen der 342 Seiten dicke Patriot Act das Gesetz, das an den Behörden erlaubt, überall durchzugreifen. Okay, haben wir verstanden. Also das ist dann auch die Folge gewesen.
Ja, lass uns mal nochmal weiterdenken. Das ist ja ganz interessant. Also das eine ist, also du hast eine Form, die diesem Terror ein Gewicht gibt im Hinblick einer existenziellen Bedrohung der freien, demokratischen, rechtsstaatlichen Ordnung des Wertewestens.
Mhm.
Und als Antwort auf diese Bedrohung führst du deine autochthone Bevölkerung einem Überwachungsregime zu, legitimierst natürlich aber auch präventive Auslandseinsätze deiner Armee. Weil die Perspektive schien ja immer so zu sein, dass, oder? Liege ich da ganz falsch? Überinterpretiere ich das?
Naja, irgendwo müssen ja die mal herkommen, diese.
Das heißt, 2015 hatten wir wenig Angst vor Wladimir dem Irren, aber sehr viel Angst vom Taliban mit Bombe im Rucksack. Oder? Also jedenfalls, wenn man dich gefragt hätte, wovon geht die größte Gefahr aus, gegen die wir militärisch gewappnet sein müssen, hätten wir doch wahrscheinlich andere Antworten gegeben als heute.
Absolut. Das scheint mir nur nicht so ganz zusammenzugehen. Nein,
es geht überhaupt nicht so. Und darauf möchte ich hinweisen, dass es überhaupt nicht zusammengeht.
Okay, dann ist gut. Dann muss ich das nicht sagen, sondern du, weil
aber ich möchte behalte den Punkt, weil oder sag ihn jetzt schon, weil das ist das. Ich, liebe Zuschauer, der Sven und ich, wir sind natürlich ultra gut vorbereitet. Aber was uns beide auszeichnet, ist, dass wir während der Sendung sogar noch auf Ideen kommen.
Wir sind ultra gut überhaupt nicht vorbereitet.
Und was wäre für dich der Punkt, dass das nicht zusammengehört oder nicht zusammengeht?
Naja, wenn du hast jetzt gerade bedacht, als du das gesagt hast. Und dass ich dann wieder dazwischen rede, ist natürlich auch wieder hoch nur peinlich. Aber für mich geht es als nicht sofort zusammen, dass man sagt, die größte Gefahr ist jetzt dieser Islam. Und andererseits machen wir jetzt die Türen auf. Damn. Ja, Entschuldigung.
Okay. Pass auf.
Wir machen es weiter mit etwas Musik.
Nein, ich finde das herrlich. Pass auf, es gibt nämlich noch einen dritten Aspekt. Das sind alles, das Interessante ist, dass diese Zutaten erst im Nachhinein, glaube ich, einen Sinn ergeben, weil sie als wieder, wir werden auf unendlich viele Widersprüche treffen, aber das Interessante ist, dass die Widersprüche ja niemals ein Einwand gegen die Macht oder die Konsistenz des Narrativs, sondern immer eine Waffe gegen Leute war, die versuchen, sich irgendwie mit einem klaren Kopf ein Urteil zu bilden. Es gibt nämlich noch eine dritte Richtung.
Das ist das verbindende Element, ja.
Eine dritte Richtung, die ist nämlich auch nochmal ganz gravierend. Mhm. Was ist die zweitgrößte Gefahr nach dem Rucksackterroristen und dem Taliban, der in Nordafrika auf uns lauert? Die zweitgrößte Gefahr ist der kritische Bürger, der möglicherweise aus diesem Sachverhalt, und da schaue ich dich jetzt mal ganz kritisch an, eine Islamophobie entwickelt, die möglicherweise zu einer migrationskritischen Einstellung führt. Denn das Perverse ist ja, dass du auf der einen Seite sagst, ja, die sind alle ganz schlimm, deshalb müssen wir euch jetzt auch einem Überwachungsregime zuführen und müssen auch Militäroperationen gegen Nordafrika vorbereiten. Aber solltest du jetzt mal sagen, Integration gelingt nicht in allen Fällen zu 100%, bist du ausländerfeindlich und Nazi und musst auch bekämpft werden. Dispositiv wurde auch noch errichtet in dem Jahr.
Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Da kommen wir
und deshalb ist dieses nicht zusammenpassen. Das
passt zusammen.
Das passt super zusammen.
Ja. Das ist spannend.
Ja, deshalb ist das ja irgendwie total geil, nur wir sind letztendlich nicht gewachsen, glaube ich.
Wir sind dem Jahr nicht gewachsen bis heute.
Ich bin dem Jahr bis heute nicht gewachsen, nee.
Aber das ist wirklich gut. Also nochmal, falls jemand zuhört, wir sind so mittelvorbereitet. Wir plaudern und tun, als wäre es ein Vorgespräch und reden dann über irgendwas, Fußball. Dann gehen wir in dieses Gespräch. Wir haben drei Stichwörter und dann passiert sowas. Dann müssen wir jetzt doch in diese wir schaffen das Zeit bitte.
Aber der Punkt ist plausibel, oder?
Ja, der ist plausibel.
Wir haben Ereignisse, die eine schockierende Wirkung auf die Öffentlichkeit haben, in der aber nicht das Anliegen der Terroristen, das vielleicht, also oft ist ja so, dass Terroristen, sagen wir, das so eine Art Radikalisierung von legitimen Ansprüchen darstellen. Also zum Beispiel die Basken, die haben ja tatsächlich diverse kulturelle Unterschiede zu den Spaniern und hätten möglicherweise das Anrecht auf einen eigenen Staat. Aber die separatistischen Terroristen, die lehnen wir natürlich ab. Und dann könnte man sagen, so, ja, da gibt es vielleicht einen moderaten Teil, mit dem könnte man mal sprechen, verhandeln, dann wäre der Terror auch... Also diese Möglichkeiten des Verstehens, des Eingehens auf Forderungen und Lebenslagen hat im ganzen Terrordiskurs nicht stattgefunden, weder seitens der Leute, die den Terror vollbracht haben, noch seitens derer, die den Terror bekämpft haben. Und insofern war der eine ideale Schablone, abgekoppelt von Realitätskernen, politische Virtualität zu erzeugen.
Ich habe nur gerade gedacht, wenn ich das darf. Also, weil ich dieses, ich hatte mal ganz kurz versuchen, eine Kurve zu fahren. Also, dieses, das passt nicht zusammen, was du jetzt gerade sagst. Das passt sehr wohl zusammen. Also, das sieht so aus. Aber es, wenn man es richtig betrachtet, dann dient es dem gleichen Zweck.
Genau.
So, und ich hatte das Gefühl, dieses, das passt nicht zusammen. Das war mein Gefühl Ende 2014, weil ich habe damals noch Bücher, weißt du, die ganze Wahrheit über alles und Pharma-Bücher und so weiter geschrieben, mich sehr beschäftigt mit diesen ganzen Dingen. Und es war Ende 2014, der Syrienkrieg dauerte ja schon eine Weile. Ich will mal kurz das für Clemens, der zuhört.
Ja, auch für mich, aber ich habe den komplett vergessen.
Das war der Zahnarzt und so weiter und die Amerikaner mussten ihn wegbombardieren. Das ist die Kurzfassung. Also Syrienkrieg.
Wir machen bitte nochmal ausführlich.
Hat dazu geführt, lass mich den Gedanken einmal versuchen, ganz kurz. Hat dazu geführt, dass viele Syrer auf der Flucht waren. So. Und dann 1,7 Millionen Syrer in Lagern, also vorübergehend untergebracht als Flüchtlinge in der Türkei, in Jordanien und im Libanon ausharren mussten und die Staatengemeinschaft, die restliche, sich versucht hat, ein bisschen zu helfen, diesen Menschen, bis dann hoffentlich dieser schreckliche Krieg, der von ISIS und Syrien und von Terroristen und was nicht alles gegen die Amerikaner endet. Ich will nur ganz kurz sagen, es ergab keinen Sinn, dass Ende 2014 die UN gesagt haben, oder das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen gesagt hat, wir brauchen hier ein bisschen mehr Unterstützung für diese Menschen, weil wir haben nur 60 Millionen Euro zur Verfügung monatlich, um diese 1,7 Millionen Menschen zu retten. Und daraufhin hat die UN gesagt, wir machen davon was ganz anderes, wir streichen das Geld. Das war für mich irritierend, weil ich dachte, das führt doch dann nur dazu, wenn ihr das ernst meint, und sie haben es ernst gemeint, dass die Syrer, die dort untergebracht sind, nur noch die Möglichkeit haben, wegzulaufen. Wir wissen auch, in welche Richtung sie dann bevorzugt gegangen sind, aber ich will jetzt gar nicht von irgendwelchen Balkanrouten anfangen. Was mich damals irritiert hat, dass ich gedacht habe, das erklärte Ziel, diesen Menschen zu helfen, geht doch nicht zusammen damit, dass man plötzlich sagt, wir geben denen kein Geld mehr. Wir Deutschen hätten im Alleingang für 80 Millionen im Monat, das ist so ein Euro pro Kopf, das ganze Problem der vertriebenen, flüchtenden, kurz ausgelagerten Syrer lösen können. Und ich glaube nicht, dass es uns was gekostet hätte. Dich und mich, wir hätten sicherlich auch 10 oder 100 Syrer unterstützt, damit sie zu Hause bleiben können, in der Nähe ihres Zuhauses. Man hat provoziert, dass diese Menschen im Grunde alle nach Deutschland flüchten müssen. So, das war die Kurve, wo ich sage, das ging für mich damals nicht zusammen.
Jetzt aber wunderbar.
Ja, wenn man es jetzt von heute aus sieht, oder auch mit wachem Blick dann kurz nach dem Kopf kratzen, sagt man doch, das geht zusammen. Das haben viele bis heute noch nicht verstanden. Aber ich glaube, wir schon.
Ich fürchte
damals
auch.
Damals war es ja einfach nur so, dass man auch da nichts sagen durfte. Als dann die Flüchtlinge kamen, zwar wie mit, oh, red mir jetzt nicht dazwischen, Sven, mit irgendwelchen Zahlen, dass das nicht zusammengeht. Ich will jetzt meinen Stoff-Teddy werfen, der hat eine Ukraine-Mütze auf und der nimmt auch eine Spritze. Ja, und das jetzt kommen wir nicht mit irgendwelchen Überlegungen. Genau, der ist gegen rechts.
Wobei man mal, also vielleicht schick das nochmal vorweg. Ich glaube gar nicht, dass das nötig ist bei unseren feinfühligen und feinsinnigen Zuschauern. Aber natürlich ist Flucht, Migration, all das sind schreckliche Themen. Ich stamme aus einer Flüchtlingsfamilie, die aus Ostpreußen fliehen musste. Ich weiß, wie schwer das ist, seine Heimat zu verlieren. Und selbst wenn man im gleichen Sprachraum ist, wenn man bestimmte Dinge mitbringt, die es zum Neuanfang befähigen, ist es immer mit Katastrophen und Verwerfungen zu tun. Und jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Schicksal geht mir nah. Was mir aber nicht verbietet, das in einem politischen, geopolitischen oder europäisch diskursiven Rahmen zu diskutieren, um über die Diskurse zu sprechen. Wir sprechen über die Diskurse, wie du schon völlig sagst, wenn man hätte den Menschen helfen wollen, hätte es ausreichende Möglichkeiten gegeben, die ja, übrigens auch schon bestanden. Es war nicht so, dass die damals einem nicht eingefallen wären, sondern sie waren vorhanden und wurden beendet, wenn ich dich richtig verstehe.
Das UNHCR und das World Food Program gibt es auch noch, auch von der UN, hätten mit sehr, sehr wenig Geld dieses Problem vor Ort lösen können. Und das ist nicht unmenschlich. Das ist gut, dass du das nochmal erwähnst, wenn ich hier irgendwelche blöden Bemerkungen über Stoff-Teddys mache. Ich finde das alles schrecklich. Flüchtlinge, also
Stoff-Teddys sind auch schrecklich.
Ja, auch schrecklich, aber dass man sagt, ich finde es nur noch viel schrecklicher, wenn ich mir vorstelle, hier wäre ein Fluchtgrund. Ich müsste dann bis irgendwo Kamtschatka flüchten. Ich fände es dann schöner, wenn ich die Krisenzeit in Köln oder Dänemark ausharren dürfte und man mir dort ein Zelt hinstellte und vielleicht ein Süppchen. Und mehr war damals von uns eigentlich nicht gefordert, als zu sagen, wir bemühen uns um eine Friedenslösung in Syrien, Diplomatie, Fremdwort, und wir helfen den Menschen so lange, bis sie wieder zurückkommen, in der Nähe ihres Zuhauses auszuharren, und zwar unter menschenwürdigen Bedingungen. Es hätte nichts gekostet, wir haben was anderes gemacht. Jetzt, und das hatte Gründe.
Da, über die wir gleich sprechen werden, ne? Großer Spannungsbogen, Cliffhanger hier, aber ganz kurz nochmal, hilf mir nochmal auf die Sprünge, dieser Krieg gegen den Assad. Ich habe gehört, dass Syrien ein hervorragendes Gesundheitssystem und Bildungswesen gehabt hätte und vergleichsweise im regionalen Vergleich auch rechtsstaatlich-demokratische Strukturen. Mhm. Aber der Herrscher war, glaube ich, homophob und ist mit nacktem Oberkörper durch die Gegend geritten und ist, glaube ich, den Amerikanern auf den Sack gegangen, weshalb die einen völkerrechtsgedeckten Befreiungsversuch der unterdrückten Bevölkerung
ja,
unternommen haben. Habe ich das richtig in Erinnerung? Und dann gab es so ein paar, war gar nicht klar, wer du, ob die Kriegssubjekte oder Gegner war. Da war ISIS, war das ein Kampf gegen Terror, war das ein Kampf gegen Assad, war das sonst, war das wer? Das war so in so einer gewissen Diffusion gehalten, weil es ja auch relativ weit weg war.
Es ist ja immer so, dass man es ein bisschen in Diffusion hält.
Ja.
Ob es jetzt der auf Bären reitende Libyen-Zar Gaddafi ist,
ja,
oder dieser mit dem Bart da aus dem Iran oder wie das heißt, oder Irak, ist ja das Gleiche. Hauptsache ist ja, man exportiert Demokratie im Abwurf.
Genau, im Flächenbombardement. Das ist immer meine These. Ja, es gibt kaum was Überzeugenderes, für Menschenrechte einzutreten, als so eine Clusterbombe.
Ja. Ja, viele Fliegende mit einer Klappe. Also, dass man von daher, ja, wenn wir die Ursprünge des Syrienkrieges dann auch gerne nochmal im Detail machen, das dürfte so 2 Jahre vorher gelegen haben, und dann auch noch über ein paar Randfaktoren reden, aber bevor wir uns jetzt vergaloppieren, also lass uns
mal. Was ich damit nochmal sagen wollte, also auch der Kriegsgrund war jetzt nicht ganz unumstritten, und es entstand plötzlich eine Situation, wo die Situation vor Ort unhaltbar war und sich Menschen auf verschiedenen Routen auf den Weg gemacht haben. Und dabei natürlich auch von NGOs unterstützt wurden. Mhm. Ja, die hatten eine gewisse Kommunikationsinfrastruktur. Es gab Schleuser, es gab NGOs, die sich da aus rein menschlichen Motiven jetzt nicht für die Ernährung der Leute vor Ort eingesetzt haben, sondern für den doch durchaus riskanten Weg über größere Gewässer oder über Landwege nach Deutschland.
Ja.
Und das wiederum führte dazu, dass wir jetzt wieder in eine, also das fand ich sehr interessant, also dass man ja, dass sozusagen die Grenzen des Landes, die waren relativ unkontrolliert, dafür waren die Grenzen der Sagbarkeit einer rigiden Kontrolle zugeführt. Oder?
Ja, ja.
Und so sehr man sich jetzt um unsere Identität kümmert, so mit Hinblick auf digitale Identität und Personalausweis und so weiter, so wenig war man an der Identität der Menschen interessiert, die kamen. Also je weniger Personaldokumente die vorweisen konnten, umso besser war ihre Gelegenheit, sich sozial hier zu etablieren, oder?
Mhm.
Was ich jetzt wieder so als Widerspruch wahrnehme. Weil in den Corona-Zeiten konnte man ja die Grenzen kontrollieren.
Ja, das war ja als viel später. Das haben wir ja nur gelernt dann aus der Zeit,
so,
dass man die Grenzen
so
auch kontrollieren muss. Na gut, wenn du.
Ja. Und dann, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir so eine diese Willkommenskultur, so, also das ist, also wenn man es positiv sagen möchte, ist das Beste an uns zum Vorschein gekommen. Angelina Merkel war Person des Jahres vom Time Magazine gewählt worden. Eben weil sie das sozusagen die große einladende Geste in Form der Willkommenskultur der Welt geschenkt hat, und wir selber hatten auch eine Gelegenheit, mal den Gutmenschen raushängen zu lassen und endlich mal auch wieder gut zu machen, was wir in unseren Großvätern und Großeltern an Sünden und Terror über Deutschland und über die Welt gebracht haben, wieder gut zu machen, indem wir auf den Dachboden gehen und ein bisschen Wohlstandsschrott zum Bahnhof schleppen und dann irgendwelchen Leuten in die Hand drücken. Ich glaube, das war auch eine schöne Gelegenheit der Selbstinszenierung des Just Milieu.
Ja, wobei wir immer wieder. Du hast das vorhin auch gemacht. Ich betone das auch. Wenn Menschen dann es gut meinen und mit dem Teddy zum Bahnhof gehen, oder, also, das war dann der Knut-Teddy, oder also die eintreffenden Flüchtlinge mit Stofftieren bewerfen. Und die meinen es ja nett. Also, wir müssen einfach wirklich.
Ich sag ja, das Beste im Menschen wurde da ausgebeutet.
Ja, nur, dass dann Frau Merkel war auch, glaube ich, als Mutter Merkel, also Mutter Theresa Outfit auf dem Spiegel in dem Jahr.
Und sie war als Selfie-Queen mit den ganzen attraktiven jungen Männern, die dann kamen.
Auch das, da gab es ja dann auch diese interessante Pseudo-Debatte mit den weißen alten Männern, also von Boto Strauß bis Safranski und Sloterdijk, die verkürzt gesagt haben, wir wollen aber nicht, dass diese ganzen Leute hierher kommen und bleiben.
Unglaublich. Haben die das überlebt?
Ja. Eigentlich nicht. Also was den Ruf betrifft, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob Boto Strauß noch irgendwas macht, sich äußert. Sloterdijk gibt es ja noch. Safranski bestimmt auch noch. Habe ich gerade wieder gelesen. Er schreibt immer noch schöne Sachen. Aber das war ja damals völlig, völlig empörend und unerhört.
Also von Boto Strauß kann man auch nichts anderes erwarten. Kennst du den anschwellenden Boxgesang, den Text?
War das nicht in dem?
Nein, das war viel früher.
Ja, war das schon fremdenfeindlich?
Ja, fremdenfeindlich ist, klingt mir jetzt ein bisschen zu werten. Der hat einfach eine andere Auffassung. Also das ist ja, ich habe das schon mal erzählt. dass ich bei einer Prüfung beigesessen habe, wo das Leitthema hieß Zuwanderungsland wider Willen. Und dann musste die Kandidatin dafür argumentieren, warum Menschen, die gegen Zuwanderung sind, dumm sind. Das ist ja so wie Sexualpartner wider Willen, weil Sex ist ja was Schönes. Und wenn du dann von jemandem vergewaltigt wirst und dann Sex wider Willen hast, dann irrst du dich und hast den falschen Willen. Du musst das eigentlich bejahen.
Der Vergleich ist okay.
Doch. Ich meine, das ist ja, so kann man ja sagen, Zuwanderung ist gut, uns werden Menschen geschenkt. Mhm. Ja. Goldstücke kommen auf uns zu, ja. Das ist ja schon eine Form von Beglückung, die im Modus der Vergewaltigung geschieht, weil wir ja nicht einen Diskurs geführt haben, möchten wir die Grenzen öffnen, sondern es wurden ja Fakten geschaffen in einer Form des, ich würde schon sagen, politischen Kontrollverlusts oder einer, sagen wir mal, nicht unbedingt nachvollziehbaren Hintergrundagenda.
Mhm. Genau. aber was wie Kontrollverlust aussieht und eine Diskussion mit diesen hässlichen alten Männern, die dann so tun, als wäre das eine Vergewaltigung, hatte ja einen ganz anderen Hintergrund, den sollten wir nicht vergessen.
Nämlich?
Wir können gerne,
was ich damit sagen möchte, erstmal, ich finde es legitim, wenn jemand sagt, ich möchte nicht, dass es dieses Quantum an Zuwanderung gibt. Das darf man sagen.
Ja,
das darf man sagen. Also und ich habe mal nachgezählt, ich habe die Asylanträge nachgezählt der letzten 10 Jahre. Mhm. Und die Asylanträge, das ist ja nur sozusagen nur ein sichtbarer Indikator. Es gibt ja sicherlich auch noch andere Formen des Aufenthalts, die sich unterhalb des expliziten Asylantrags bewegen. Und das sind allein in Deutschland über 3 Millionen Asylanträge von 2013. Und allein im Jahr 2015, glaube ich, waren es 500.000. 2016 waren es 700.000. Und auch das könnte man ja sagen, es gab ja Vorstellung in Europa, dass man beim Betreten der EU in dem Land Asyl beantragen muss, dass man betritt das Schengen-Abkommen. Oder wenn man mal guckt, wie diese Menschen sich verteilt haben, haben die sich ja vor allem, ich glaube, Ungarn, Schweden und Deutschland mit dem großen Teil verteilt. Das heißt, auch da gab es keine gleichmäßige Diffusion, sondern doch eine gewisse Konzentration dieser Menschen, was auch ein bemerkenswertes Faktum ist.
Ja. Wollen wir das einsortieren?
Das machen wir gleich. Nee, natürlich wollen wir das einsortieren. Darauf läuft es ja hinaus. Wir sammeln ja erstmal jetzt die Fakten. Also es gab, nochmal das Phänomen war, dass wir aufgrund von kriegerischen Konstellationen in Syrien und so weiter, aber auch in anderen Konstellationen, eine forcierte Migrationsbewegung haben, die dadurch nicht erleichtert wurde oder nicht entlastet wurde, dass bestimmte Unterstützungen für ein Flüchtlingshilfeprogramm vor Ort gestrichen wurden.
Ja.
Wir hatten ein Außergeltungssetzen von Recht im Hinblick auf die Unterscheidung etwa von Asyl, Migration, Flüchtling. Das lief alles irgendwie in ein Bild. Ja? Das heißt, wir hatten auch keine Grenzkontrollen mehr. Wir hatten also, du erinnerst dich an die Bilder aus Österreich, als die Leute dann überkamen. Wir hatten eine ziemlich starke Kontrolle der öffentlichen Diskussion. Also Pegida wurde diffamiert, die drei weißen alten Herren wurden diffamiert. Refugees waren welcome. Mhm. Aber du weißt, das Schild Refugees welcome war ja selber diskriminierend, weil in den ersten Versionen tatsächlich keine Behinderten und Trans-Refugees zu sehen waren. Ernsthaft, hast du das mitbekommen, die Diskussion?
Nein.
Da war so ein Banner, da kamen sie also angelaufen mit so einer Fahne und dann haben die halt gesagt, das musste dann geändert werden in rollstuhlfahrende Trans-Refugees, die natürlich genauso willkommen sind. Mhm. No Borders, No Nation wurde der große Clou. Sprachregelungen wurden kritisiert. Ich erinnere mich noch an Frau Künast, die in einer Talkshow sagte, also man sollte nicht von einer Flüchtlingskrise sprechen, weil das hätte schon so einen negativen Beigeschmack, dieses Wort. Menschen mit Flohhintergrund oder so, solche Formulierungen wurden dann gefunden, damit man das nicht
Menschen mit Fluchthintergrund.
Fluchthintergrund, Geflohene. Ja.
Offensichtlich bin ich noch wach, also mach nicht so.
Ja. Jedenfalls also wird diese ganze Diskursmaschine der Umhegung des Sagbaren wurde plötzlich etabliert. Mhm. Und alles, was abseits des Diskurses stattfand, wurde disqualifiziert.
Ja. Ich habe immer noch hier so im Kopf, dass irgendwas nicht zusammenpasst.
Und ja,
sehr wohl zusammenpasst.
Genau.
Wir kommen, wir haben das nicht vergessen. Yeah. Weil diese, jetzt aus, von heute aus gesehen, heute ist 2024, ist es so, dass man sagt, das ist frappierend zu sehen, wie da Menschen, die es möglicherweise sogar gut meinen, und der Herr Strauß und Safranski, die eine andere Meinung haben, gegen die werden jetzt wieder irgendwelche Gutenden geschickt, ja, und die anderen wollen ja anderen Menschen helfen. Und sie reagieren zu Recht vielleicht auch allergisch auf jemanden, der sagt, das ist doch alles Quatsch, lass uns das anders lösen, wenn sie da schon stehen und helfen wollen mit ihren Klamotten und die aufnehmen wollen. Ein großes und sehr geschicktes Spiel, die Menschen gegeneinander aufzubringen, aber eben nicht zufällig. Und wenn man sagt, das ist jetzt fahrlässig und inkompetent und dann kommt am Ende dann irgendwas raus, was keiner wollte, und man, sondern wenn wir es von heute betrachten, einem ganz, ganz klaren Ziel dienend, dieses Ziel erreichend und von Anfang an absehbar mit dem Streichen, also ja, schon mit dem Bombardieren der Syrer, aber spätestens mit dem Streichen der Mittel für die Flüchtlinge, die dort ganz gut hätten ausharren können und denen wir sehr gut hätten helfen können, mit vielen Milliarden, um mal wieder mit Zahlen zu schmeißen. Also es kostet
mit einem 47. Bruchteil, mit einem Bruchteil der Portokasse der Bundeswehr hätten wir alles lösen können.
Mit einem Bruchteil, wenn wir es als Weltgemeinschaft gemacht hätten, mit einem Bruchteil des einen Euros, den du und ich im Monat hätten abgeben müssen, also wäre es dann irgendwie, so viele Nullen gehen gar nicht hinter das Komma. Das hätte uns überhaupt nichts gekostet, während uns natürlich das Aufnehmen dieser Menschen irgendwie wahnsinnig viel Geld gekostet hätte. Die Frage, warum haben wir dann nicht die 47 Milliarden im Monat, vielleicht waren es auch nur 25, dorthin gebracht und dafür gesorgt, dass die geflüchteten Syrer in der Nähe ihrer Heimat eine blühende Landschaften errichten können. Hätte man ja auch machen können. Ich sagen wollte, es hatte ja einen guten Effekt. Wir haben damit erreicht, dass das alles so durcheinander aussieht, wie jetzt übrigens auch, also jetzt später 2024. All das dient den gleichen Zielen.
Ja.
Und ich finde, wir sollten die mal benennen, jetzt, bevor Traust wir alle verlieren.
Ich kann dir genau sagen, welchem Ziel er sieht. Der Humanität.
Es geht um
die Verwirklichung der demokratischen Menschenrechte.
Ich gebe dir recht, es handelt sich um eine Win-Win-Situation, allerdings nicht unbedingt für die Humanität und die
Demokratie. Was denn dann? Jetzt muss ich aber ganz ratlos.
Es ist doch ein interessanter Nebeneffekt, dass man in der Debatte mit dem Herrn Safranski und dem Herrn Strauß und dem Herrn Sloterdijk, dass man sich natürlich als anständiger Bürger auch positionieren muss und sagen muss, wir sind keine Ausländerfeinde. Im Gegenteil, wir sind einfach Freunde. Wir sind dafür. Wir alle Menschen sind irgendwie gleich und haben ein Recht auf Leben. Bestreitet ja auch keiner und alles klatscht. Und sie können auch wohnen, wo sie wollen. Wir sind für Multikulti. Und wir sind gegen diese alten Grenzen und diesen ganzen Unsinn. Und alle fühlen sich doch dabei sehr wohl.
Ja, wir sind ja ein reiches Land und das muss sich ändern.
Ja.
Und damit, also das heißt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen so eine Spektralanalyse der Hauptbestandteil dieses Elementes herausarbeiten würde, würde ich sagen, es ist sowas wie eine globalistische Agenda, die sich darin verwirklicht, indem sowas wie Konzepte von Demokratie, Nationalstaatlichkeit, Heimat, Verwurzelung damit für suspendiert erklärt werden?
Mhm.
Wäre das der Punkt?
Na, das ist auch schon ein Mittel für den Zweck, den
wir. Ja, der Zweck ist natürlich noch einmal, aber es, ja.
Ja. Naja, das ist nochmal das Interessante, alles ist gut motiviert von denen, die da sprechen und denen, die da aufeinander geschickt werden. Also die Skeptiker, die dann sagen, das muss doch jetzt nicht sein, warum müssen hier so viele Ausländer her? Die stellen ja nicht ab auf mein Argument. Das kann man doch mit ganz wenig Geld vor Ort lösen. sondern die sagen, wir wollen die hier nicht haben. So, dann kommt die andere Fraktion und sagt, doch, wir müssen und wir wollen jetzt Weltbürger.
Genau.
Aber der Punkt dabei ist, und dazu muss man vielleicht mal sich klar machen, eine Win-Win-Situation ist dieses, die Zuwanderung, jetzt nehmen wir mal Asyl und Flucht mit raus, aber die Zuwanderung ist eine Lose-Situation für die Länder, aus denen weggewandert wird. Die Rumänen sagen nicht umsonst, dass Europa sie zerstört hat, weil alles, was dann irgendwie schnell genug laufen kann, jung ist und gut ausgebildet ist, geht dann weg. Das heißt, diese Länder leiden, Syrien übrigens auch. Und es ist eine Lose-Situation für die Länder, in die diese Menschen zuwandern. Insofern, als der Zusammenhalt zwischen den, sagen wir mal, den Einwandernden und den unteren Schichten der Gesellschaft, die früher gewerkschaftlich organisiert waren und gern Mindestlohn haben würden, der wird zerstört durch die Zuwanderung.
Weil die um das gleiche Segment des Wohnungsmarktes und des Arbeitsmarktes konkurrieren.
Genau. Und keiner von denen meint das irgendwie böse. Aber damit erreicht man natürlich jetzt wieder aus der Sicht unserer Gewinner in dieser Situation, dass du sagst, ich zerstöre durch die humanistisch motivierte Zuwanderung, zerstöre ich den Zusammenhalt in der unteren Schicht, die ich sowieso die ganze Zeit fertig mache.
Und du hast als Oberstudienrat mit grünem Parteibuch auch das Gefühl, dich diesem Arbeiterpack überlegen zu fühlen, dass die negativen Konsequenzen der Weltoffenheit ausbaden, aber nicht kritisieren darf.
Genau. Und du kriegst
dieses ganze Untermenschenpack der Hartz-IV-Empfänger und Bürgergeldempfänger, die sind natürlich AfD-Wähler. Mhm. Und ich selber bin aber ein guter Mensch, der natürlich ein anderes Segment des Wohnungsmarktes bedient und natürlich auch meine Beamtenstelle nicht mit einem zugewanderten Syrer möglicherweise in Konkurrenz verteidigen muss.
Für dich ist das gut, weil du kannst dann um die Ecke lecker syrisch essen und du hast wahrscheinlich eine günstigere Putzfrau, die überhaupt nicht sozialversichert ist.
Ja.
Und zwar entweder aus dem Hartz-IV-Segment oder aus dem Syrien-Segment.
Herrlich.
Und diese Zugewanderten und die bei uns aussortierten, die Expendables, also die Entbehrlichen, Frau Uschi von der Leyen, die kommen und finden dich zusammen. Ich spreche noch nicht die gleiche Sprache, aber das ist einfach, zwischen denen legt man hohe Spannungen an und sie werden sich nicht gewerkschaftlich und zusammen organisieren, um einen Mindestlohn zu erstreiken. So, das ist eine Win-Situation, aber sicherlich nicht für die.
Und das Schöne ist natürlich auch, dass man, vielleicht darf ich nochmal auf einen anderen Widerspruch hinweisen, der mir gerade so auffällt. Wir sind ja relativ sensibel im Hinblick auf kulturelle Aneignungen. Also zum Beispiel, wenn in Benin so Bronzen entstehen und die sind bei uns in Museen und werden gepflegt und so, dann geben wir sie zurück, weil das natürlich kolonialistisch ist, sich mit Kunst aus anderen Ländern zu schmücken. Und dann, aber denen die Menschen wegzunehmen, die bräuchten die im Land, das ist okay.
Ja.
Das ist Humanismus, das ist Humanitarismus.
Genau, das
ist ja das ist ja der Hammer. Das heißt also, wenn man jetzt mal das sind ja durchaus auch Leute, die Kulturträger, blühende Kraft, Jugend, Energie, die könnten ja in ihrem Land einiges zustande bringen, was dem Land und ihnen selber auch gut täte. Oder?
Ich habe neulich, das ist aber ein Punkt, den die meisten guten Menschen, zu denen ich uns zähle, die wir ganz, ganz selten auf dem Schirm haben. Ich sehe, dass wir 65.000 Ärzte inzwischen in Deutschland haben, die eben von woanders herkommen, nämlich aus dem Ostblock und aus dem Nahen Osten. Die fehlen doch vielleicht da. Also dieser Import.
Wer hat denn die Impfung durchgeführt in den anderen Ländern?
Wir importieren die Ausbildung hat ja dann offensichtlich jemand anders bezahlt, nämlich deren Gemeinschaften. Wir nehmen dann das fertige Produkt, den hoffentlich sehr guten und, wie ich oft finde, auch sehr freundlichen syrischen Zahnarzt, der dann hier praktiziert. Also nochmal, der Gewinn, wir machen erstens die entzweien die Unterschicht und wir schwächen diese Länder. Das ist doch eine schöne Situation für jemanden, dem es gut geht. Aber für
müssen wir die Schraube noch einen Schritt weiter drehen, weil wir müssen aufpassen, dass wir ziehen ja einen Vorhang nach dem anderen. Also ich selber bin, ich weiß nicht, wie es mir nach dieser Sendung geht, weil ich immer so kaum denke, ich habe irgendwas verstanden, gibt es wieder so einen Twist Und es ist dann doch ganz anders. Ich dachte, wir machen das aus Humanität. Jetzt sagst du, wir machen das aus ökonomischem Egoismus. Wir machen sowas wie Brain Drain, ja, Ressourcenabzug. Außerdem, vielleicht ist es ja sogar noch was ganz anderes. Können wir auch nochmal drüber reden. Denn, und jetzt, das wäre jetzt die nächste Frage, es ist ja tatsächlich so, dass wir ja aus demografischen Gründen durchaus davon profitieren könnten, dass wir, also demografisch heißt, wir haben viele Alte, wenig Junge und können durch von Zuwanderung profitieren. Mhm. Das wäre dann die Erklärung, die dann in dem Kontext herangezogen würde.
Ja.
Das heißt, uns würde es durch Zuwanderung besser gehen. Wir hätten eine geringere Inflation, bessere Lebensmittelversorgung, wir hätten florierende Verhältnisse, die Menschen würden bejubeln, dass es Zuwanderung gibt und auch die, die am Anfang so ein bisschen skeptisch waren. Ich habe jetzt neulich noch mit Sloterdijk telefoniert, der hat gesagt, nee, also er hätte so einen tollen syrischen Arzt, er wäre jetzt doch dafür. Und jetzt ist ja so, dass sich das für mich, vielleicht bin ich ungeduldig, aber für mich stellt sich dieser ökonomische Mehrwert noch nicht so ganz ein.
Ja, ich verstehe das. Ich verstehe deine Bedenken. Du meinst, dass diese Leute gar nicht genug für uns nutzen.
Das wäre für mich eine zynische Argumentation, über die man auch mal nachdenkt. Also wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, dass jetzt nicht alle von diesen 3 Millionen hochqualifiziert waren. Oder zumindest nicht qualifiziert in den Bereichen, die bei uns ökonomisch sinnvoll sind. Es sind beinahe nicht alle Bandenkriminelle. Das ist ja bei uns eine angesagte Form des Erwerbslebens, ja, aber einige waren ja auch Akademiker und so und die konnten dann vielleicht nicht so viel Beitrag leisten, ja.
Ja, also da wir hohen Verstand attestieren bei denen, die das betreiben, müssen wir auch das vielleicht nochmal
durchdenken. Aber lass mich das nochmal weiterbringen. Sagen wir so, zum einen haben wir ein Missverhältnis zwischen den sozialen Kosten, die dieses humanitäre Tun uns abverlangt. Wir haben Stress auf dem Wohnungsmarkt, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir den Leuten am unteren Rand der Gesellschaft damit ziemlich auf die Nerven gehen können. Das würde ich sagen, das ist ein ideeller Mehrwert. Dafür bin ich auch bereit, den Staat zu verschulden, aber letztendlich entstehen natürlich auch große Kosten und es gibt wenig Bemühungen, Asyl kostet doch, die ganzen Sozialkosten, Krankenversicherung, Unterbringung und so weiter entstehen Kosten, da verdienen natürlich auch einige dran, also es geht ja nicht alles in die Hände der Leute und sagen wir, für mich fehlt noch ein Übergang. Wenn ich tatsächlich ein Interesse daran hätte, diese Menschen als Sozialressourcen zu erschließen, dann müsste doch nach deren Eintreffen auch eine möglichst schnelle Anbindung an unsere kulturellen Gepflogenheiten erfolgen, damit sie auch das auf den Platz bringen können, was sie an Humanressourcen mitbringen. Stichwort Integration. Jetzt hat man das Gefühl, dass sozusagen der Import dieser Humanressourcen mit Hochdruck betrieben wird, aber das politische Engagement bei der Integration dieser Menschen ein wenig erlahmt.
Ja, aber das sind viele Gedanken zum Preis von einem. Ich glaube, wenn ich das sagen darf, Integration würde aber wiederum bedeuten, dass man eine mögliche Verbindung herstellt, auf zum Beispiel durch den Erwerb der deutschen Sprache, oder dass man sie dann in irgendeiner Form mit deutschen Kollegen zu würdigen Preisen arbeiten lässt. Das würde natürlich wieder dazu führen, dass sich diese Menschen auch möglicherweise verstehen, im Sinne von miteinander sprechen können und dass sie auch sehen, dass nicht alles, dass es zwar grün aussieht, aber nicht etwa im grünen Bereich ist, um sie herum. Dann wiederum könnten sie sich natürlich auch zusammenfinden und dann sind wir wieder bei dem, was auf gar keinen Fall passieren darf. Also
das
Integration
meine ich doch.
In dem Sinne, dass die sich am Ende zusammenfinden und eine gerechtere Gesellschaft wollen, das darf ja auf gar keinen Fall passieren. Also deswegen.
Insofern haben sie auch einen Dienst geleistet im Sinne der Desintegration der Gesellschaft.
Ja, das ist ein schönes Wort.
Das ist ja nicht nur, dass sie nicht hier integriert wurden, sondern dass auch jegliche Form von Selbstverständlichkeit der hier Seienden desintegriert wird.
Ja, das ist das Ziel. Deswegen sagt
ja, aber wenn das das Ziel ist, und lass mich jetzt sehen, dann folgst du meinem Argument, kann es ja nicht darum gehen, dass es uns mit denen besser geht, sondern die sind dazu herbeizuführen, dass es uns erstmal schlechter geht.
Die da werden, musst du jetzt nur, du bist sehr genau bei sowas, du musst jetzt definieren, wer ist uns.
Genau, wenn, genau. Uns meine ich jetzt mal das Gemeinwesen, ich hätte jetzt beinahe gesagt gemeint. Das Volk, aber das sage ich natürlich nicht, die Bevölkerung, sondern es gibt offensichtlich Interessengruppen, die das von Vorteil ist, wie es momentan läuft.
Mhm, genau. Das meine ich mit
und
uns.
Und das sind nicht wir, mit, also ich nicht.
Genau, das Schwierige mit dem Wir und uns ist eben immer, dass man, du weißt, wir beide machen das, gehen uns damit gegenseitig auf den Keks, jetzt gehe ich dir mal auf den Keks. Also es ist aber ja auch relativ einfach zu beantworten. Dieses Uns gibt es nicht. Es gibt dann 20% Profiteure in dieser Entwicklung. Ja, also ein paar Prozent, die das alles besitzen und dann 20%, die ihnen dienen und die das gegen die anderen 80% durchsetzen.
Genau.
Das, also vom Wir zu sprechen, wir gehören dann, solange man es nicht erschießt, im Zweifel zu den 80% oder möchten gerne vielleicht eine gerechtere Gesellschaft, ich jedenfalls. Ja. Und dann gibt es diese andere Seite, zu der wir auch gehören könnten, aber wir haben gesagt, wir möchten das nicht, das ist unanständig. Und da muss man sagen, welches Wir meinst du denn jetzt?
Also ich meine den kleinen
dem Mann. Dem einen Wir nützt das sehr. Ja. Und uns kleinen Männern und Frauen nützt das überhaupt nichts. Da verläuft diese Linie.
Also das alles, was. Ja, und dann ist aber der Punkt, dass es so getan wird, als wäre das, ich sagen wir mal jetzt mal von, sprechen wir von dem partikularen Eliteninteressen und dem Gemeinwohl. Und die Kommunikation ist ja die, Zuwanderung dient dem Gemeinwohl. Ist relativ kostspielig und wird relativ schlampig in Integration übersetzt. War jetzt unsere Diagnose. Ja? Sodass man dann sagen muss, naja, es dient vielleicht nicht dem Gemeinwohl.
Das, was du gerade beschrieben hast, heißt, wir müssen den Gürtel am Deckenbalken enger schnallen und wir müssen einfach alle noch ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, jetzt ganz abgesehen von so heute stattfindenden Kriegsding. Also man sagt, das ist ja in eurem Sinne. Das läuft noch nicht optimal. Das müsst ihr jetzt auch noch zusätzlich bezahlen.
Genau.
Das fällt ja nicht auf die 20% zurück. So, also man muss nur. Und das find ich am faszinierendsten an dieser ganzen Zeit 2015, dass man sagt, das ist nicht schlampig, das ist nicht zufällig, das ist nicht, weil sie zu doof waren, jetzt die Grenzen zuzumachen oder zu doof waren, 60 Millionen im Jahr dahin zu schicken oder auch 60 Milliarden. Das war volle Absicht und das läuft auch rund bis heute.
Und deshalb muss auch die Integration misslingen, weil wir sonst den Stress im unteren Gesellschaftssektor nicht so hätten.
Da sind wir aber ja sehr, sehr weit, jetzt sind wir in der Jetztzeit, da sind wir ja sehr weit schon gekommen.
Da haben wir Fortschritte gemacht, das muss man denen wirklich lassen.
Ja. Beim Misslingen, da sind wir ja sozusagen Weltmeister. In der
ins Misslingen verliebt, ist ja auch ein Buch, was ich mal geschrieben habe. Ja.
Tatsächlich?
Wegen aus der Lebenshilfe. Wenn ich es mal zusammenfassen darf, haben wir also hier eine tatsächliche humanitäre Katastrophe. Wir haben verschenkte Gelegenheiten, die zu lindern und zu lösen. Wir haben sehr unglückliche Verläufe in den Migrationsbewegungen, die eine Konzentration dieser Menschen in Deutschland nach sich zieht, ausgelöst durch Push- und Pull-Faktoren, wie man immer so schön sagt. Dinge, und die Dinge, die auf den ersten Blick gemeinwohldienlich erscheinen, erweisen sich als gemeinwohlschädlich. Aber offensichtlich als partikularwohl zuträglich. In Hinblick auf Menschen, die auch im Rahmen von Pharma, Krieg, Digitalisierung die Nase ganz weit vorn haben und zu den Profiteuren gehören. Habe ich das richtig verstanden?
Das hast du alles richtig verstanden und richtig wiedergegeben. Und wir sehen da ein Phänomen, das wir durch die ganzen Jahre, wahrscheinlich von 2020, von 1980 bis 2024, ist ja manchmal leichter, das im Rückblick zu sehen. Man muss dem anderen Wir und den anderen Unsen wieder ein Kompliment machen, dass sie das doch alles sehr, sehr geschickt spielen und gestalten. Und mir scheint, wir müssen uns einfach nur das klar machen, ohne ganz viel Emotionen, dass man sagt, hier geht es um ein erklärtes Ziel, uns da unten, die 80%, schwach und machtlos zu machen, weil wir uns nicht unterhalten können und weil wir aufeinander losgehen müssen, um die letzten verbliebenen Niedriglöhne.
Und die Wohnungen und.
Ärger, dass ich Sozialist bin oder so, bin ich überhaupt
nicht. Ja, dafür bin ich ja was anderes. Also ja, das ist ja. Genau. Hast du eigentlich schon geraucht? Ich dachte, wir machen mal wieder ein bisschen Werbung für die Tabakindustrie. Geraucht. Also das ist ja ganz wichtig. Ja, lass uns für Philip Morris jetzt eben im Gedenken an einen großen Patrioten und Humanisten.
Ich habe schon geraucht.
Ah, gut, sonst rauchen wir bitte. Kannst du dich vielleicht ein bisschen überwinden und noch eine rauchen?
Ja, kann ich gleich, aber letztes Mal hat sich ja jemand gekündigt bei uns, weil er raucht immer hier. So, da musste der wohl passiv rauchen bei uns, weil er ein Abo abgeschlossen hat.
Nee, genau.
Aber diese Werbung für die Tabakindustrie, die ich mache.
Ich möchte noch einen Punkt benennen.
Ja.
Und zwar möchte ich auf die Legitimität des Unbehagens an Migration seitens der Gesellschaften eingehen, die das aufnehmen müssen, weil die werden auch entwurzelt. Mhm. Das ist, ich finde das legitim, also ich finde es nicht legitim, gegen den einzelnen Menschen, gegen den Migranten zu sein, aber ich finde es legitim, migrationskritisch zu sein. Weil auch es gibt, du weißt, du kennst diese Gesellschaft für bedrohte Völker, die so sagen, ja, wenn jetzt irgendwie ein Meckes in Tibet im Vorzimmer des Tempels vom Dalai Lama eröffnet, das ist nicht schön. Und genauso gibt es ja auch kulturelle Veränderungen, die mit dieser Migration gegeben sind, die in ihrer Beschleunigung und ihrer Wucht die Menschen überfordern. Insbesondere, weil sie dann nicht das Gefühl haben, selbst mitgestalten zu dürfen und dann plötzlich also in einzelnen Stadtteilen als alte Menschen die Sprache ihrer Nachbarn nicht mehr verstehen. Mhm. Und diese Menschen sind sehr genau in ihrer Unterscheidung. Sie hassen nicht die Personen, die in ihrer Nachbarschaft sind, solange das friedlich und schön ist. Aber sie fühlen sich fremd im eigenen Lande und sind nicht gefragt worden, ob sie das, in welchem Tempo sie das wollen. Und diese Menschen als Nazis zu beschimpfen, finde ich genauso schlimm, wie wenn ich Vorurteile gegen diese Menschen hege, die pauschalisierend sie als Verbrecher und Sozialschmarotzer beschreiben. Letztendlich sind wir alle Spielbälle im Sinne von geopolitischen Machenschaften und werden als Opfer quasi nochmal ein zweites Mal viktimisiert. Also diesen Menschen ist die Heimat abhandengekommen und sie werden zugleich, du kennst dieses Buch, ne? Weapons of Mass Migration, Waffen der Massenmigration, gewendet zur kulturellen Destabilisierung unseres Landes. Und auch dafür können die nichts.
Nein, wir...
Deshalb, ich glaube, wir können den Leuten diese Differenzierung zumuten. Also ich meine, den einen wird wahrscheinlich auf den Keks gehen, dass wir gegen Migration sind, den anderen wird auf den Keks gehen, dass wir lieb von Menschen sprechen, die hierher gekommen sind und sie nicht pauschal verurteilen, weil darum geht es nicht. Es geht nicht um den Konflikt auf der horizontalen Ebene von Schwache gegen Schwache, sondern es geht um den Konflikt zwischen den Schwachen und den Starken, die sich daran erfreuen, dass die Schwachen sich die Rübe einschlagen.
Ja, und das ist das, was wir die ganze Zeit auf allen Ebenen sehen und was befördert wird von den Starken, aus gutem Grund. Wir können uns da reinversetzen.
Ich würde es nicht anders machen, ehrlich gesagt.
Genau, das wollte ich von dir hören, natürlich. Deswegen sagte ich ja auch, mein Gott, wir lassen das doch einfach hier mal abbiegen und mit Alena Büchs irgendwie so ein paar Schrimpschnittchen nehmen. Nee. Ah nee, das ist genau deshalb machen wir das nicht, weil die da schon ist. Nur deshalb bleiben wir hier. Nein, aber ich weiß, es ist ein aussichtsloser Kampf, den wir führen. Und wenn es nur einer mit Worten ist und ein paar Dinge, die wir ja im Leben auch tun. Es wäre doch schön, wenn man diese Klarheit wiederherstellen kann und auch sowas dann sagt, wir haben damals denen die Mittel gestrichen. Wir hätten blühende Landschaften schaffen können, wir hätten dieses ganze Problem nicht. So, wir hätten es hier nicht, wir hätten es in Syrien nicht, wir hätten es in Rumänien nicht. Dieses ganze uns aufeinander hetzen lenkt natürlich vom eigentlichen Problem ab. Und das eigentliche Problem ist die Ungleichverteilung von Dingen in der Welt.
Auch die Ungleichverteilung von Macht.
Ja, ich möchte weder die Macht noch die Milliarden, also dann irgendwie, ich möchte euch jetzt kein Millionär seine Millionen wegnehmen. Wir reden hier von anderen Dingen, anderen Machtverhältnissen. Es wäre schön, wenn wir das verstehen.
Ja.
Und obwohl wir vielleicht dann Übersetzer brauchen und zusammen hinstellen und sagen, das finden wir jetzt aber gar nicht so gut. Auf der Welt ist doch viel mehr Platz für
Frieden. Was ich ja nicht verstehe, ist, dass natürlich diese Menschen, die jetzt hier desintegriert sind, die finden ja besonders die Fürsprache von Parteien, die ja eigentlich eine andere Verantwortung hätten. Wenn wir das mal durchgehen würden, gibt es ja immer so, du hast vielleicht schon mal mitbekommen, die Parteien werden ja meistens durch so Buchstaben abgekürzt. Mhm, und die haben Bedeutung. Das ist ja nicht so wie...
G-R-U-N-E.
Genau, das ist ja nicht gewürfelt, verstanden. Sondern die haben, das kann man ja auflösen. Zum Beispiel, in dem CDU steckt ja das C, das ist ja für christlich, ne?
Ach.
Man, das ist beides, ich glaube, das ist denen selber auch ein bisschen unangenehm, aber da könnte man ja sagen, ob jemand jetzt mit einem islamischen Hintergrund diese Partei mit dem C wählt, das ist nicht zwangsläufig gewährleistet.
Mhm.
Jetzt, dann gibt es noch diese Partei mit dem S, weißt du, wofür das steht?
Lass mich raten. Nee, sag mal. Also ich habe es nochmal bei
Wikipedia nachgeguckt für sozial.
Ach so, ja. Ja.
Und das ist eigentlich eine Partei, die von ihrer Idee her ja denjenigen, den diesen vermeintlich Schwachen eine Stimme geben möchte, Gewerkschaftsgründung, Arbeiterbewegung und so, und eigentlich sollte sie zum Anwalt dieser Leute werden, die jetzt durch ihre Migrationspolitik ja genau denen das Leben zur Hölle gemacht hat.
Mhm.
Auch nochmal ein Widerspruch, was ihnen an Glaubwürdigkeit nehmen wird. Die Grünen jetzt wiederum, ne, die haben ja zum Glück ein Klientel, was weitgehend frei von ökonomischen Sorgen sich dem guten Menschsein widmen können.
Mhm.
Ob die erwarten können, dass diese ganzen Zugewanderten die Programme des Geschlechterkarnevals und so weiter gutheißen wird, auch das kann man sich fragen. Was ich sagen möchte, ist, eigentlich graben sich gerade all diese Parteien durch die Migrationspolitik die Möglichkeit einer zukünftigen politischen Gestaltung ab.
Ja, das wäre dann ja nicht verkehrt für uns. Wir haben ja Freude, wenn es diese extreme Mitte nur noch als 4% Parteien gibt und links und rechts echte Parteien. Jetzt sind wir aber im Jahr 2024 gelandet.
Ja, aber das dürfen wir ja. Wir müssen ja den Faden aufnehmen und gucken, wohin es geführt hat. Aber du hast recht, deshalb schenke ich mir den nächsten, das machen wir dann in der nächsten B&B-Sendung. Ich habe nämlich nur eine großartige Idee. Ich werde jetzt...
Nee, das machen wir mal. Ich jetzt schon drauf, ja. Egal, was du jetzt sagst.
Nein, ich muss mir das aufschreiben. Das ist
ja, okay.
Gut.
Das machen wir. Ja. Ich glaube auch, wir haben jetzt alle Menschen genug gelangweilt.
Ja, das war schrecklich.
Wir waren in 2000. Nein, ich glaube nicht. Ich, ehrlich gesagt, für mich war es nicht schrecklich. Und wir haben insofern wieder ein völlig nutzloses Vorgespräch geführt, weil ich in diesem ganz viel gelernt habe. Viele Dinge, die wir machen wollten, von Bob der Baumeister und Mutti Merkel, haben wir nicht gemacht. Aber da müsst ihr jetzt durch. Ich finde das. Ich danke dir sehr für die Erhellungen. Ich finde, die Fronten sind mir ein bisschen klarer und mir ist klarer, was 2015 passiert ist. Ich finde es hilfreich zu wissen, dass das nicht irgendwie Stümperei und Zufall war, was wir erlebt haben und was wir dann auch in den Jahren folgend erlebt haben. Und können wir doch mit Klarheit nochmal darauf gucken und sagen, wo wir dann nochmal korrigierend einwirken in 2025.
So Gott will und wir noch leben.
Ja gut, das sind jetzt andere Fragen. Das besprechen wir dann am Sonntag, so Gott will und wir dann noch leben. Wir haben ja Hoffnung.
Ich hätte so Bock jetzt weiterzumachen, aber das machen wir mal.
Gut, machen wir. Dann ziehe ich jetzt ein Kleid an, damit wir nicht... Nee, du? Blau-schwarzes? Ich.
Ach so, ja.
Das habe ich schon vergessen, Mensch.
Meine Unterwäsche sieht ja fast so aus wie dieses Kleid, aber das zeige ich jetzt gerade.
Nee, ich bitte darum.
Ja. Nein.
Bitte nie sehen.
Nein, um Gottes Willen.
Gut, wir machen bei Gelegenheit ein B&B. Da freue ich mich drauf. Und was alles, was du jetzt noch sagen wolltest, schreibst du bitte auf einen Zettel und wir machen daraus eine Sondersendung.
Ja, ja. in diesem Sinne, war doch wieder brillant, oder?
Das weiß ich nicht.
Nee, oder war schrecklich, weil ich bin so hin und her gerissen.
Eins von beidem, ja. Das ist ja jede Woche so mit uns.
Hast du hinreichend geraucht?
Ich habe hinreichend geraucht, ja. Es wird wieder gekündigt und wieder gekündigt haben, weil ich.
Vielleicht sollte ich nochmal sagen, dass ich Bläserhutabzeichen habe und die Weidmann.
Was hast
das Bläserhutabzeichen? Habe ich das noch nicht erzählt?
So.
Ich bin ja Jagdhornbläser und.
Sollte auch jemand jetzt kündigen, sein Abo? Weil diese ganze Verherrlichung vom Tiere abschlachten und Jäger sein, das
habe ich als Jugendlicher schon betrieben.
Haben. Gut, nächstes Mal finden wir noch mehr Gründe für andere, uns doof zu finden. Ich finde uns ganz gut. Ich freue mich auf den nächsten Sonntag. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.